Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. In genau 4 Wochen beginnt für euch und uns endlich die schönste Zeit des Jahres, nämlich mit dem Weltcup-Auftakt in Lillehammer. Und deswegen beginnen wir hier in der Flugshow schon mit der Saisonvorbereitung. Und mit wir meine ich einerseits mich, Luis Holoch, und meinen geschätzten Kollegen Tobias Ruf. Servus, Tobi.
Hi, Luis. Hi an alle da draußen. Servus.
Ja, für dich ist so ein Weltcup-Auftakt ja jetzt nicht mehr so besonders. Du bist ja mit den Alpinen schon in die Saison gestartet. In Sölden
hast
du schon ein bisschen was erleben dürfen. Hat das denn dann auch so ein bisschen zur Vorfreude auf den Skisprung-Weltcup beigetragen?
Ja, alles insgesamt. Sölden ist dann im Endeffekt immer so ein Startschuss. Vor Sölden ist dann immer die Einkleidung vom Deutschen Skiverband. Die hatten wir hier ja in jedem Jahr auch immer genau thematisiert. Und das ist dann so das Gefühl, so Klassentreffen-Vibes. Ja, man sieht sich nach einem langen Sommer dann immer wieder, sowohl die Sportler als auch die Coaches und natürlich die Journalisten, die da auch im Endeffekt jedes Jahr rumturnen. Und das hat dann immer sowas wie, ja, okay, wir treffen uns, jetzt kriegen wir die Klamotten und dann kann es losgehen. Und ja, das ist dann meistens kurz vor Sölden, dann kommt Sölden, dann ist nochmal die Zeit da, ein bisschen durchzuschnaufen und wirklich auch alles vorzubereiten. Das gilt sowohl für uns Journalisten, aber natürlich insbesondere auch für die Sportler. Und ja, die Vorfreude ist spürbar und auch die Anspannung kommt so langsam vermehrt dazu. Und ja, gut, wenn du jetzt auch sagst, 4 Wochen noch, da geht die Zeit schon schnell ins Land. Wie geht's dir denn? Wie schaut's aus mit der Vorfreude auf den Winter?
Ja, so langsam steigt sie auf jeden Fall auch. Also Sölden habe ich mir natürlich auch vor dem Bildschirm angeschaut. Da wärmt es mir schon ein bisschen das Herz, wenn ich dann sehe, ach, es liegt wieder Schnee und die Athleten treffen sich und man kriegt da richtig guten Sport geboten. Und auch ich habe ja quasi so die heiße Phase der Saisonvorbereitung eingeläutet, denn ich war in der vergangenen Woche beim Forum Nordicum in der Lenzer Heide. Das ist so ein jährliches Journalistentreffen, was auch gern so als Startschuss genommen wird. Und habe ebenso wie du bei der DSV-Einkleidung fleißig Material gesammelt. Und deswegen haben wir uns ja gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich ganz schönes Potpourri an Themen, was wir uns hier gegenseitig präsentieren können. Wir haben uns selber auch noch nicht so viel erzählt. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was wir hier beide voneinander lernen können. Und du hast es auch schon gesagt, die Einkleidung, ja, schon so ein kleiner Klassiker bei uns in der Flugshow. Du bist da jedes Jahr vor Ort. Dieses Mal, wenn ich richtig informiert war oder bin, in Nürnberg.
Korrekt.
Jetzt nicht typische Wintersport-Destination, kann man sagen. Aber vielleicht für diejenigen, die jetzt so neu dazugekommen sind, sich nichts so drunter vorstellen können, vielleicht kannst du uns mal so schildern, was passiert denn da eigentlich? Also wie hat man sich das vorzustellen? Was läuft da so ab?
Also die Einkleidung läuft folgendermaßen ab. Die Sportler kommen am Ort der Einkleidung an. Nürnberg ist jetzt übrigens die kommenden 4 Jahre der Ort der Einkleidung. Und zwar hat die Messe Nürnberg mit dem Deutschen Skiverband eine Partnerschaft abgeschlossen. Und entsprechend ist jetzt die Regelung, dass die kommenden 3, also 4 Jahre insgesamt gilt diese Partnerschaft zunächst. Und das heißt, auch in den kommenden 3 Jahren ist in Nürnberg die Einkleidung des Deutschen Skiverbandes. Die war in den letzten Jahren immer bei jeweiligen Sponsoren, also bei großen Sponsoren des Deutschen Skiverbandes. Wir waren mal bei Wirth in Künzelsau, bei Pistenbully in der Nähe von Ulm waren wir mal. Wir waren in Herzogenaurach bei Adidas. So wurde das bisher gehandhabt. Aber jetzt hat man eben mit der Messe Nürnberg einen fixen Partner und da soll es die nächsten Jahre stattfinden. Ist auch tatsächlich ein, du sagst zwar, na klar, für einen Wintersport ein ungewöhnlicher Ort, ich finde ihn aber dahingehend sehr passend, weil er von der Lage her auch für die verschiedenen Stützpunkte eigentlich sehr, sehr günstig liegt. Mhm. Das heißt, du kommst aus den ostdeutschen Stützpunkten, aus den süddeutschen Stützpunkten, im Bayerischen, im Baden-Württembergischen, hast du das eigentlich ganz gut ausgewogen, da ist Nürnberg schon recht gut gelegen. Ja, die Messe Nürnberg ist natürlich auch ein riesiger Ort, Veranstaltungsort und deswegen auch ideal für so eine Einkleidung, weil da werden über 700 Sportler und Coaches und Betreuer in jedem Jahr im Endeffekt ausgerüstet mit den Teamklamotten, mit Jacken, mit Schuhen und alles, was man sich vorstellen kann. Material ist da kein Thema, also Ski und so weiter sieht man da nicht. Das wird natürlich an anderer Stelle gemacht. Aber alles, was Equipment, Outfit, Taschen und was ihr so alles im Fernsehen seht, wird dort im Endeffekt geregelt. Alle 2 Jahre wechseln bei den nordischen Sportlern, also bei den Skispringern, Langläufern, Biathleten und so weiter, wird das Outfit gewechselt. Das hat man im letzten Jahr. In diesem Jahr gibt's keinen Wechsel im Outfit. Also die gelben Jacken werdet ihr weiter sehen, die wir aus der letzten Saison schon kennen. Da hat sich jetzt nichts geändert. Da gibt's dann zur Olympiasaison wieder eine Änderung. Ja, das läuft so ab. Die Sportler kommen im Endeffekt an und die kriegen einen Zettel in die Hand. Und das ist der sogenannte Laufzettel. Und dieser Laufzettel heißt, das sind die jeweiligen Stationen, die ihr abarbeiten müsst. Das heißt, die gehen dann zu den Handschuhen, die gehen zu den Mützen, dann gehen sie zu den Schuhen. Also wirklich ganz banal. Ja? Und dann steht auf diesem Laufzettel, ganz am Ende steht dann auch, ihr müsst noch in die Mixed Zone kommen. Das ist da, wo wir Pressevertreter, das ist ein abgetrennter Bereich, da stehen wir Journalisten. Und da heißt es dann, das ist der letzte Stop, den ihr zu erledigen habt. Und dann kommen die im Endeffekt, wenn die ihre Taschen gepackt haben, wenn die wirklich alles mitgenommen haben, werden auch so Kleinigkeiten wie, die sind ja, viele Sportler haben Behördenplatz, das heißt, die sind beim Zoll, bei der Polizei oder bei der Bundeswehr, da werden dann noch die Aufnäher auf die Jacken gemacht, also wirklich sehr detailliert alles und wenn das alles erledigt ist, kommen sie zu uns mit vollen Taschen und stehen da im Endeffekt noch Rede und Antwort. Das ist jetzt nicht so, dass wirklich jeder Sportler kommt, das sind natürlich unheimlich viele, sondern wir Medienvertreter geben vorher schon so ein bisschen auch eine Tendenz ab, mit wem wollen wir denn sprechen, wenn man Sonderwünsche hat. Da habe ich zum Beispiel mit Heinz Kutin, dem neuen Damenbundestrainer, habe ich tatsächlich auch alleine sprechen können. Das kann man dann auch abgeben, aber es ist in der Regel wirklich ein sehr, sehr ergiebiger Termin, weil sie wirklich alle da sind. Mhm. Und du die Möglichkeit hast, sie tatsächlich auch gezielt auf das anzusprechen, was jetzt vor uns steht. Ich mache gerne auch im Sommer Interviews, aber in diesen Sommerinterviews, ja, da gehe ich eigentlich eher gerne auf so ein bisschen noch Rückblick auf die Vorsaison, gehe aber eher auf allgemeinere Themen ein, weil was machst du 2-3 Monate vor einem Saisonstart, ist für mich persönlich immer zu weit weg. So, und dieser Einkleidungstermin, der ist dann doch, jetzt waren es 5 Wochen vor Saisonstart, da hast du konkretere Dinge schon in der Hand. Und deswegen, ja, total ergiebig. Und ja, entsprechend habe ich mit ein paar Männlein und Weiblein sprechen können. Und darüber reden wir jetzt. Habe ein bisschen was mitgebracht, auch ein paar Infos, was das Thema Aufstellungen angeht, was auch so ein bisschen die Planung angeht, in Richtung Vierschanzentournee. Und ja, deswegen, was interessiert dich denn zunächst, mein Lieber? Hast du Fragen?
Ich habe Fragen, ja, weil natürlich, wir haben uns zumindest im Vorfeld auch ausgetauscht und ich könnte mir auch denken, dass es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessiert, weil er jetzt verhältnismäßig wenig in der Öffentlichkeit präsent war, zumindest er selbst im letzten Jahr, nämlich Markus Eisenbichler. Es wurde ja mal so ein bisschen gerätselt, ja, was ist mit ihm, kommt er nochmal zurück ins Weltcup-Team, wie sind seine Aussichten und jetzt hast du auch persönlich mit ihm sprechen können, deswegen ganz banal die Frage, was hat er für einen Eindruck auf dich gemacht?
Ja, das ist ganz interessant, im letzten Jahr haben wir auch auf ihn gewartet in der Mixed Zone und hatten proaktiv auch gefragt, kommt er denn, wann ist er denn da und ich hatte damals das Gefühl, ich will hier niemandem was unterstellen, aber ich hatte damals das Gefühl, dass er nicht wollte und dass man auch seitens des Verbandes nicht so erpicht drauf war, ihn zu uns zu schicken. Mhm. Wie gesagt, ist keine Unterstellung, kann ich nicht belegen, aber ich war vor Ort und hatte da schon so einen Eindruck und wir haben wirklich mehrfach gefragt und haben lange gewartet und er war dann am Ende schon weg und in diesem Jahr haben wir dann auch wieder gesagt, ja, kommt er denn, will er mit uns sprechen? Dann hieß es wieder, ja, er kommt und ich war ein bisschen skeptisch, aber er ist dann tatsächlich gekommen und er hat einen guten Eindruck gemacht, fand ich, hat sich tatsächlich auch viel Zeit genommen und hat sehr offen und ehrlich gesprochen, wie es ihm gegangen ist, wie es ihm aktuell geht und wie so ein bisschen der Blick auch nach vorne gerichtet ist. Also er hat sehr offen davon gesprochen, dass der letzte Winter extrem schwierig natürlich für ihn war. Einmal aus körperlicher Sicht, er hat wirklich mit Knieproblemen zu kämpfen. Das ist ganz klar und ganz offen und offensichtlich. Und dem Knie geht es nicht gut, aber man ist momentan in einer Phase, in dem man das Thema wirklich im Griff hat. Also er hat den Kreuzbandriss, Meniskus hat gelitten, eine Arthrose, sowas in die Richtung setzt dann langsam ein. Er ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Ich kenne es selber von mir. Ich hatte als Jugendlicher 3 Kreuzbandrisse im linken Knie und bin damit eigentlich, und Meniskus war kaputt und Innen- und Außenband, also die volle Palette, und hatte dann tatsächlich 20 Jahre eigentlich mehr oder weniger meine Ruhe und habe auch regelmäßig Tennis gespielt und Tischtennis, geschwimmen, gewandern und das ganze Zeug. Und dann aber irgendwann hat sich das Knie gemeldet und dann wurde klar Arthrose diagnostiziert. Arthrose ist halt der Knorpel, der baut sich mit der Zeit ab, und je mehr Vorschäden du hattest, vor allen Dingen im Bereich Meniskus, umso sensibler wird dann auch dieses Thema Arthrose. Und ja, ein Knorpel ist halt schwierig, ja. Ich meine, so ein Kreuzband kann man flicken, so ein Knochen, der wächst auch wieder zusammen. Aber Knorpel ist eine Substanz, es gibt momentan Verfahren, um Knorpel auch wieder operativ wiederherzustellen, aber das ist unheimlich aufwendig, und deswegen ist Knorpel, Arthrose, so ein Thema, das kriegst du nie wieder 100% gelöst. Aber man hat verschiedene Ansätze gewählt. Also er hat auch davon gesprochen, dass man da mit Eigenblut, und er hat betont, Eigenblut kennt man eher aus dem Bereich Epo, Doping und so weiter. Nein, aber ich weiß auch, dass das bei mir eine Therapieempfehlung, ein Ansatz war, dass man im Endeffekt den Knorpel auch wieder mit körpereigenen Substanzen so ein bisschen aufbaut. Und da spielt das Eigenblut eine Rolle, ein bisschen Spritzentherapie war auch mit dabei. Und dass man das Ganze im Endeffekt versucht, so konservativ zu behandeln. Operation, hat er selbst auch gesagt, nee, mag er nicht. Wäre auch natürlich in dem Alter, wenn du das operativ angehst, boah, das dauert ewig. Und bis du dann wieder zurück bist, ich glaube, die im absoluten Herbst der Karriere, in dem Markus Eisenbichler jetzt ist, geht man so große Dinge nicht mehr an, wenn man merkt, dass man mit der konservativen Behandlung eigentlich ganz gut verfährt. Und er hat davon berichtet, auch der Bundestrainer hat davon gesagt, dass wenn das Knie hält, ist er wirklich wieder auf einem guten Niveau. Und das jetzt, wir hatten hier ja auch oft drüber gesprochen, diese Konstanz, die uns bei ihm so fehlt. Wir sehen punktuell den in Anführungsstrichen alten Eisenbichler mit Top-Sprüngen, mal in der Quali, mal in einem Training, mal in einem Durchgang. Aber dann haben wir immer wieder gesagt, er zieht es halt irgendwie nicht konstant durch. Und da ist natürlich jetzt sind wir dann einfach schlauer, weil sie sagen, wenn das Knie hält, wenn es stabil ist, dann haut das hin, dann klappt das, dann funktioniert das. Aber das ist so schwankend, dass es auch innerhalb von kurzer Zeit wieder ins andere kippen kann. Und dann wird es entsprechend schwierig. Also das ist einmal zum Körperlichen. Da muss man halt schauen, wie es sich entwickelt mit dem Knie. Aber er und auch die Coaches sind ganz zuversichtlich, dass man das relativ stabil hinkriegen wird über die Saison. Und dann ist natürlich die mentale Komponente. Also er hat selber gesagt, ja, der letzte Winter vor allen Dingen, so die ersten 2 Drittel waren wahnsinnig schwer für ihn. Er hat da tatsächlich dann auch sich Gedanken gemacht, das Ganze sein zu lassen. Sagt er, ist natürlich nur menschlich, wenn man auf einem extrem hohen Niveau war, auf dem er schon mal war, und es dann überhaupt nicht mehr funktionieren will, dass man sich dann auch Gedanken macht, so, ich bin jetzt Mitte 30.
33.
Muss ich mir das überhaupt noch antun? Und da hat er sehr offen und sehr klar kommuniziert, aber er hat dann auch gesagt, er hat einfach Spaß daran. Und solange es geht und solange er Spaß daran hat, will er einfach noch nicht sagen, nee, hört jetzt auf. Er hat das Gefühl, dass noch was in ihm steckt, und deswegen hat er Lust, ist motiviert. Mein Gefühl ist, dass er klar in Richtung 2026 nochmal blickt, wenn die Olympischen Spiele sind. Mhm. Und dass er, egal ob er das dann erreicht, dort dabei zu sein oder auch wenn er es nicht erreicht, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass 2026, wenn bis dahin sich das mit dem Knie nicht verschlimmern sollte, dass dann 2026 eher einen Schlussstrich zieht. Aber es hat in Summe alles ganz gut geklungen. Hat auch davon berichtet, dass es privat ein bisschen schwierig war. Wollte da nicht näher drauf eingehen. Völlig legitim, geht uns auch nichts an. Aber da merkt man so eine Gemengelage. Immer wieder mit dem Knie Probleme gehabt. Dann kommst du nicht ins Weltcup-Team. Dann läuft's auch im COC schleppend. Dann ist privat nicht alles fein. Und dann dreht sich natürlich so eine Spirale. Und dann wird so eine Saison nicht einfacher. Aber ja, ich habe ihn jetzt schon längere Zeit nicht mehr so entspannt und gelöst gesehen, wie jetzt bei dem Termin in Nürnberg. Er ist wie immer ganz klar, also so kennt man Eisenbichler ja auch, der redet nicht groß drumherum, neigt jetzt auch nicht dazu, die große Euphorie auszulösen, aber ich kenne ihn jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre und beobachte das schon, auch die Gespräche mit ihm. Und wie gesagt, so aufgeräumt finde ich ein ganz gutes Wort. Habe ich ihn länger nicht mehr gesehen und es stimmt mich tatsächlich zuversichtlich.
Wie würdest du denn seine Chancen beziffern, beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer dann tatsächlich wieder dabei zu sein?
Sehr gering, denn das hat der Bundestrainer auch schon mehr oder weniger gespoilert. Ich spoilere jetzt, dass uns Stefan Horngacher noch keine Aufstellung verraten hat, im Gegensatz zu Heinz Kutim, dem neuen Damentrainer. Da kennen wir Gott sei Dank die Aufstellung schon. Soweit ist Stefan Horngacher noch nicht gegangen, aber in Sachen Markus Eisenbichler ist er so weit gegangen, dass er gesagt hat, dass es für Eisei, wenn jetzt die drei Lehrgänge, die jetzt noch anstehen, bis Lillehammer. Wenn er da nicht komplett überragt, ist er erstmal für Lillehammer noch keine Option. Und dann höchstwahrscheinlich auch für Kusamon nicht. Ich glaube, dass sie den Block schon gemeinsam springen werden, auch aus logistischen Gründen. Mhm. Aber Horngacher sagt auch klar, er hat Markus gezielt auf dem Zettel in Richtung Vierschanzentournee. Was das dann genau heißt und bedeutet, ich denke, da müssen wir auch abwarten, wie schlagen sich die jetzt ihre Chance bekommen, wie schlägt auch er sich dann. Im COC Cup wird er, denke ich mal, im Einsatz sein. Also da gab's jetzt zumindest keinen konkreten Punkt, dass es nicht so wäre. Aber ja, wie gesagt, Horngacher sieht ihn als vollen Wettbewerber um diese Startplätze, sagt aber auch, okay, dass es wahrscheinlich jetzt zum Weltcup-Saisonstart noch ein bisschen zu früh käme.
Wie schaut es denn bei den anderen Namen aus? Wir haben ja in den letzten Folgen auch so ein bisschen Bundestrainer quasi gespielt und unsere Favoriten genannt. Hat er da so ein bisschen was rausgelassen, ob wir da im Trend liegen?
Ja, wir haben es, glaube ich, ganz gut gemacht. Also er hat gesagt, der Einzige, der gesetzt ist für Lillehammer, ist Adrian Titel.
Logisch, ja.
Genau, er hat diesen Juniorenstartplatz ersprungen und er ist auch der Junior, der ihn jetzt erstmal für Lillehammer und Kusamo besetzen soll. Er sagt aber auch gezielt zu Adrian Titel, der macht sich wirklich gut, sagt er. Den haben sie auch immer mehr mit eingebaut in der Trainingsgruppe 1A, dass sie da im Endeffekt in den Lehrgängen auch mit ihn gezielt mitgenommen haben. Und er sagt aber auch, den wollen sie nicht verheizen. Der soll jetzt erstmal so ein bisschen ruhig, entspannt in den Weltcup reinkommen, da Erfahrungen einfach sammeln. Und wenn sie das Gefühl haben, es bringt ihm nichts, da um Platz 40, das paraphrasiere ich jetzt, aber so hieß es, wenn man merkt, dass es noch ein bisschen zu früh für ihn kommt, ist es definitiv eine Option, ihn auch wieder rauszunehmen und den Platz mit jemand anderem zu besetzen, um da einfach die jungen Sportler, so ist der Platz ja im Endeffekt auch gedacht. Das soll genau. Ja nicht heißen, die Jungen kommen und rasieren hier gleich alles weg, sondern die sollen ja gezielt im Endeffekt Erfahrung sammeln. Und deswegen wird man da mit Adrian Titel auch sehr behutsam umgehen. Also Adrian Titel ist gesetzt. Jetzt gibt es 6 weitere Startplätze für Lillehammer. Und Horngacher sagt, die Plätze sind noch nicht vergeben. Mei, Andreas Wellinger ist dabei. Können wir Haken dahinter machen. Da wird nichts anbrennen. Den hat er nämlich extremst auch gelobt und hat gesagt, boah, der Andi hat schon wieder einen super Sommer hingelegt und Wellinger ist selbst fit, ist gesund, ist mega entspannt, ist gelöst. Also Haken dahinter. Karl Geiger hat er gelobt, hat gesagt, der Karl hat einen guten Sommer hinter sich. Da hat er wirklich Schritte auch nach vorne gesehen, gute Aufarbeitung, die hat er auch hervorgeheben, dass man die letzte Saison, dass er die im Endeffekt sehr gut bearbeitet und gut analysiert hat. Also Haken dahinter. Dann ist mir untergekommen, dass zwischendurch Stefan Laie das Maß aller Dinge war in den Trainingslehrgängen, die man gemeinsam gemacht hat. Dann war es Pius Paschke, der zwischendurch der State of the Art, so in die Richtung haben sie es genannt. Also das sind dann für mich schon Tendenzen, in welche Richtung es geht. Also dass wir die im Endeffekt einbuchen können. Und ein Philipp Raimund aufgrund der Vorsaison, er ist auch ganz gut durchgekommen durch den Sommer. Hat den Altersbonus natürlich im Vergleich auch zu den anderen, dass er schon in Richtung Zukunft extrem wichtig ist. Also ich glaube, haben wir unseren Job als Bundestrainer nicht so schlecht gemacht. Ich gehe fest davon aus, dass wir Andi Wellinger, Karl Geiger, Stefan Laie, Pius Paschke, Philipp Raimund auf jeden Fall sehen. Und jetzt ist die Frage, dieser sechste Platz, das Thema COC-Platz, den hat Konstantin Schmid ja ersprungen. Jetzt habe ich Horngacher gefragt, in der letzten Saison war die Policy eindeutig. Wer den Platz erspringt, der kriegt den auch. Es verhält sich, und das hat Horngacher auch gesagt, das hat er aber auch in den Jahren davor, wenn man in der Sommerperiode den Platz bekommen hat, hat er das aber schon auch ein bisschen anders gehandhabt. Er sagt, seine Policy, wer ihn erspringt, der kriegt den auch. Im Winter ist dahingehend nachvollziehbar, weil du den Platz erspringst und eine Woche später kriegst du schon deine Chance. Das heißt, du bist auf einem hohen Leistungsstand. Jetzt ist allerdings, wann hat Konstantin Schmid diesen Platz ersprungen? Das ist jetzt halt auch schon wieder ein Zeitalter her. Das heißt, zwischen dem Punkt, wo er den Platz erspringt, bis zu dem Punkt, wo er den Platz einsetzen würde, liegt einfach wahnsinnig viel Zeit dazwischen. Das sind über 2 Monate, jetzt mal grob überschlagen. Und deswegen verhält es sich in dieser Sommerperiode anders als im Winter, wo du ihn erspringst und eine Woche später einsetzt. Weil wenn du ihn erspringst, bist du in guter Form. Sonst würdest du den Platz nicht erspringen. Und dann hast du im Endeffekt auch die Berechtigung, direkt in den Weltcup zu gehen. Hier allerdings liegen über 2 Monate dazwischen. Und da sagt Horngacher auch, das ist ihm zu lange. Und er will diesen Platz auf jeden Fall mit jemandem besetzen, der zu dem Zeitpunkt, wenn es Richtung Lillehammer geht, einfach in guter Form ist. Und die Lehrgänge stehen jetzt an und dann wird sich entscheiden, wer den Platz bekommt. Konstantin Schmid hat einen leichten Vorsprung, weil er den Platz ersprungen hat. Das hat er zwischen den Zeilen schon auch gesagt, der Bundestrainer. Aber er lässt offen, wer den Platz letztendlich belegen wird. Und dann, warum ich auch glaube, dass unsere Aufstellung richtig war, hat er nämlich noch gesagt, ja, ob der Konstantin, ob der Luca Roth oder der Markus Eisenbichler diesen Platz dann bekommt, das wird sich in den Trainings herausstellen. Heißt, er verrät mir die Aufstellung nicht, aber wenn man sich genau die Passagen anhört, verrät er sie irgendwie unbewusst eigentlich doch. Also Tendenz ist Konstantin Schmid, aber Luca Roth und auch Markus Eisenbichler sind diejenigen, die da jetzt auf jeden Fall eine Chance haben, auch diesen COC-Platz noch zu erspringen. Wenn Justin Lissow noch dabei wäre, dann wäre die Ausgangslage natürlich wieder eine andere. Aber gut, er hat sich das Kreuzband wieder gerissen, er ist nicht dabei. Und so gestaltet sich im Endeffekt jetzt die personelle Konstellation bei den Herren. Genau.
Ja, ich habe jetzt gerade noch mal parallel geschaut, wann denn der Winter-COC beginnt. Und das ist tatsächlich erst nach den ersten beiden Weltcup-Stationen in Lillehammer und Ruka. Also selbst wenn der Saisoneinstieg verpatzt werden sollte, hast du ja da immer noch die Möglichkeit, jemanden rein zu rotieren, weil du dann nicht in Gefahr läufst, dass einer, der vorne im COC eventuell um den Quotenplatz mitspringt, wenn du den dann rausnimmst, dass du die Chance quasi vergibst. Also so gesehen, glaube ich, eine ganz komfortable Situation für den Bundestrainer. Was man ja auch, wenn man jetzt nicht mal nur Fachmedien, sondern Sportmedien konsumiert, mitbekommen hat, ist das ein großes Thema auf der Einkleidung, die neuen Bewertungsregeln beim Telemark waren. Weil zukünftig ist es ja so, dass die Kampfrichter angehalten sein sollen, wenn kein Telemark gesetzt wird, 3 Punkte abzuziehen statt bisher 2, also eine Nicht-Telemark-Landung härter zu bestrafen. Da gab es insbesondere von Markus Eisenbichler sehr, sehr deutliche Worte und das hast du ja aus nächster Nähe mitbekommen, was da so diskutiert wurde.
Groß durch die Medien sind die Zitate von Eisenbichler gegangen, aber auch Geiger und Wellinger haben sich dazu geäußert, auch der Bundestrainer, jetzt bleiben wir mal bei den Athleten. Und die Kritik ist groß, also sie finden es nicht gut, sie können es nicht nachvollziehen und ich bin voll bei den Athleten. Ich kann ihnen da komplett folgen, weil der, sagen wir mal so, ich fasse die Dinge jetzt mal zusammen. Das große Thema ist, im Skispringen haben wir 2 Komponenten. Sagen wir mal 3, wie sich die Punkte bemessen. Du hast die Weite, du hast die Haltung und du hast den Wind. Weite und Wind sind Fakten. Die stehen fest. Das sind Zahlen. Wenn er da landet, kriegt er so und so viele Punkte. Wenn der Wind so und so ist, kriegt er entweder gut geschrieben oder kriegt abgezogen. Alles geregelt. Alles fix, alles klar. Der einzige Faktor im Skispringen, der subjektiv ist, sind die Noten. Da sitzen 5 Kampfrichter oben. Die schauen sich den Sprung an und die verteilen Noten. Und wir saßen hier auch schon öfter und es, glaube ich, ging auch jedem vom am Bildschirm schon mal so, dass man sich gedacht hat, hä, wo kommt denn jetzt diese Note her? Oder dass du einfach unglaubliche Schwankungen hast. Der eine gibt 19,5, der andere gibt 17,0. Ist ja alles keine Seltenheit, kommt ja immer wieder vor. Und durch diese Regeländerung erhöhen sie im Endeffekt diese Fehlermarge, diese mögliche, wird ja dadurch im Endeffekt nur noch höher gemacht. Es ist unheimlich komplex, wie diese Kampfrichter ihre Noten verteilen und dem einzigen nicht stichhaltigen Faktor in diesem Drei-Säulen-System, dem gibst du jetzt nochmal mehr Bedeutung. Und das stört die Athleten. Die sagen dann nämlich auch, wir sind da im Endeffekt von denen abhängig. Wenn die uns keine guten Noten geben, irgendwas sehen, was ihnen nicht passt, können wir tun und lassen, was wir wollen. Mhm. Und es kann dazu führen und wird dazu führen, dass auch Athleten, die weiter springen, nicht ganz so sauber landen, dass die hinter Athleten liegen, die sauberer landen, aber deutlich kürzer springen. Ich weiß, die Landung ist schon sinnvoll auch und die ist schon auch wichtig und die sollte auch honoriert werden, aber ich finde es nicht gut, dass man dem Ganzen noch mehr Stellenwert beimisst, als es ohnehin schon hat. Mir gefällt es nicht, weil eigentlich die Idee des Skispringens, was ist denn der Grundgedanke des Skispringens? Ja, was ist denn unser, was ist denn unser Motto hier? Flieg so weit es geht. Ja. So. Und da sagt Karl Geiger auch, wir sind nicht beim Eiskunstlaufen. Ja. Wo das Ausdruck und Eleganz und Stil, das macht das Eiskunstlaufen aus. Das ist deren DNA, das sind die Hauptelemente. Das ist im Skispringen halt nicht der Fall. Und ein ganz interessanter Punkt, den hat, glaube ich, Wellinger auch gesagt, oder war es Eisenbichler, weiß ich nicht mehr genau. Es wird dadurch auch noch komplizierter und noch komplexer werden. Und du musst auch das Massenpublikum mitnehmen. Und es ist ja sowieso schon, also für jemanden, der wenig Skispringen schaut, es ist unheimlich kompliziert geworden mit Windgate-Kompensation und hier und da und die Kompensationspunkte und es ist alles schon komplex. Und dadurch, dann schaust du im Endeffekt, du schaust ab und zu mal Skispringen. Du schaust rein und siehst, okay, der springt 120 Meter, der andere springt 114 Meter, ist aber vor dem, der 120 Meter springt. Kannst ja keinem erklären. Also, es geht für mich auch am Sinn der Sache vorbei.
Ja.
Was sagst du dazu? Wie siehst du es?
Ich bin da auch bei den Athleten vor allem ein Argument, was du jetzt noch nicht genannt hattest, was aber ja auch ins Feld geführt wurde, ist, dass wenn du durch dieses Mittel die Leute dazu zwingst, in besonders hohen Weitenbereichen im Telemark zu landen, dass es automatisch gefährlicher wird.
Absolut guter Punkt.
Die Begründung, weshalb das eingeführt wurde, war ja, wir wollen die Sicherheit erhöhen.
Richtig.
Das ist für mich ein totaler Widerspruch in sich. Und ich finde, Wir erinnern uns alle noch daran, was am Weltcup-Finale passiert ist, würde man meinen, aber diejenigen, die diese Regel eingeführt haben, offensichtlich nicht. Weil selbst Sprünge, die verhältnismäßig normal gelandet wurden, auch im normalen Weitenbereich, da schon zu Stürzen geführt haben, ohne diese Regeländerung. Und das ist für mich ein totaler Widerspruch. Ich finde es prinzipiell gut, dass die Schärfer darauf achten wollen, wer wirklich einen Telemark setzt, weil es wirklich auch viele Springerinnen und Springer gibt, die sehr gut schummeln können. Auch den Punkt muss man sehen. Aber ich glaube nicht, dass das das richtige Mittel ist, um die Athleten dazu zu bewegen, sauberer zu landen. Also das, nee, da bin ich auch nicht mit zufrieden mit dieser Lösung.
Ja, ja, es macht es komplizierter, es macht es risikoreicher und macht es am Ende des Tages wahrscheinlich auch ungerechter. Ja. Muss man leider so sagen. Deswegen, also das war sehr, sehr auffällig, dass sie da ja alle nicht wirklich glücklich sind mit dieser Entwicklung. Und auch hier wieder Kommunikationswege. Alle sagen unisono, das wird bestimmt. Wir werden nicht gefragt, das wird festgelegt und wir müssen letztlich damit umgehen. Schauen wir mal, wie sich's auswirkt und hoffen wir, dass es sich nicht so auswirkt. Und sollte es sich zu krass auswirken, dass man die Regel dann im Endeffekt auch wieder zurückdreht, weil das ist ja jetzt nichts, was in Stein gemeißelt ist und was im Endeffekt gottgegebenes Gesetz ist, sondern an solche Punkte kann man natürlich auch angehen. Denk an letztes Jahr, als wir das große Thema hatten, dass überhaupt keine Mixed-Wettbewerbe mehr im Kalender sind. In diesem Jahr sind sie wieder da. Also hat auch Hintergründe, haben wir hier, glaube ich, auch schon besprochen, aber glaube, das wird man sich ganz genau anschauen. Gibt es ja auch im Biathlon jetzt eine sehr, sehr umstrittene Regeländerung, wo man auch sagt, wir machen das erstmal auf Bewährung, schauen uns an, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, kassieren wir es wieder ein. Und ich hoffe, dass sie da auch so weitsichtig sind. Und wenn es da große Diskussionen geben wird und wenn große Titel da im Endeffekt auch beeinflusst werden dadurch, dann kassiert man die, glaube ich, auch relativ schnell wieder ein. Ist mein Gefühl.
Wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten. Sicherlich sehr, sehr spannend, das Ganze zu verfolgen. Und wenn du sonst nichts weiteres mehr zum Männerteam hast, würde ich sagen, du hast den prominentesten Wechsel im DSV schon angesprochen. Denn die Frauen haben nach einem Winter ohne faktischen Bundestrainer jetzt einen neuen Chef mit Heinz Kutin. Sehr erfahrener, auch sehr hochdekorierter Mann. Du hast ihn jetzt kennenlernen dürfen, hast mit ihm gesprochen, hast mir auch vorab schon den O-Ton zur Verfügung gestellt. Aber nehmen unsere Hörerinnen und Hörer doch mal mit. Was hat er so preisgegeben?
Sehr gerne. Es war ein sehr angenehmes Gespräch mit Heinz Kutin. Kannte ihn im Endeffekt so auch nicht, hatte nie die Gelegenheit gehabt, gab für mich auch nie den großen Anlass, mit ihm auch ein bisschen länger und ausführlicher zu sprechen. Das haben wir jetzt in Nürnberg getan und gut, hat mir gut gefallen. Ein sehr klarer, ein sehr pragmatischer, authentischer Typ mit wirklich guter Ausstrahlung auch. Und ja, hat zunächst gesagt, dass ihn das Angebot total gefreut hat und er da auch nicht wirklich, man hat schon so ein bisschen drauf hingearbeitet, dass er in diese Position dann auch kommt. Also ist jetzt nichts, was von heute auf morgen entschieden wurde, sondern das war eher so als Prozess zu verstehen und dass er sich sehr geehrt fühlt und damit mit großer Freude und wirklicher Begeisterung auch rangeht an die Sache, dass Teil 1 war, dass man ganz klar aufgearbeitet hat, was in der vergangenen Saison nicht geklappt hat. Redet man auch nichts schön, sondern war mit den Ergebnissen überhaupt nicht zufrieden und mit der Entwicklung. Und er hat im Endeffekt so im mentalen Bereich hat er zwei zentrale Begriffe immer wieder genannt. Das ist einmal das Thema Motivation und einmal das Thema Spaßfaktor. Und man hat es auch bei den Athletinnen selber gemerkt, auch sie haben von diesem Thema, wir haben Spaß, es ist total cool und es ist ein neuer Drive drin und es macht richtig Bock, einfach wieder zu trainieren. Sie haben super oft der Heinz hat das reingebracht und der Heinz, ich habe viel mit dem Heinz gesprochen und der Heinz hat mir hier was gezeigt und der Heinz hat uns den Spaß wieder reingebracht. Also das zeigt total Wirkung. Er hat offenbar echt einen guten Draht einfach zu den Athletinnen und hat da wirklich die richtigen Knöpfe jetzt auch im Sommer gedrückt und da einfach eine ganz andere Grundmotivation reingebracht. Ich habe Katharina Schmid gefragt, war es denn letzte Saison? Du, 2 Wochen vor dem Saisonstart oder 3 ist der Bundestrainer weg. Da hat sie gesagt, ja, für uns kam das nicht so überraschend. Das war auch ein Prozess, der sich schon angedeutet hatte. Aber wenn es dann tatsächlich soweit ist, ist es ein Einschnitt. Und sie wollte das jetzt nicht als Ausrede hernehmen für die bei ihr Schwanken, bei den anderen müssen wir so, sind wir auch so offen, schlechten Leistungen. Das sollte jetzt nicht als Ausrede dienen, aber es hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass man ruhiger und entspannter in die Saison gehen kann. Und zurück zu Heinz Kutin, das ist auffällig, welchen Elan und welchen Wert er im Endeffekt da schon auch vermittelt hat, dass man sieht, ganz klar sieht, die haben richtig Bock, da jetzt ein neues Projekt anzugehen und er geht da vorne weg und es hat alles, du hast es dir ja auch angehört, alles gut, alles sehr solide, alles sehr klar und sehr aufgeräumt geklungen. Man hat ja auch Dinge verändert. Wir sehen es ja zum Beispiel. Sommer Grand Prix waren sie ja immer mit dabei. Das Ding war immer gesetzt. Und da hat man jetzt einfach auch Dinge verändert und auch angepasst. Und bisher trägt es Früchte. Die Ergebnisse im Sommer sind gut. Nicht nur die, die auf dem Papier stehen. Auch mit den Trainingsleistungen ist man sehr zufrieden. Und ja, da ist richtig Aufbruchsstimmung da. Und ich bin da tatsächlich zuversichtlich, dass im Endeffekt auf jeden Fall der Abwärtstrend aus dem letzten Jahr gestoppt wird und mal wieder zurück in Richtung Kurve nach oben gehen kann und gehen wird. Und ja, gut, macht einen guten Eindruck, ganz klar. Deswegen weiß ich nicht, du hast es dir ja auch angehört. Wie fandest du das, was er gesagt hat? Mir hat es gut gefallen.
Also man hat ihm auf jeden Fall angehört, dass er einfach weiß, wovon er spricht. Er hat in seinem
Total, total.
Trainerdasein so viel mitgemacht und erlebt. Er hat die österreichischen Männer trainiert, er war Co-Trainer bei den Polen, dann hat er zwischendurch mal in China gewirkt, was ja auch eine ganz eigene Welt nochmal gewesen ist. Und jetzt, ich kann mich erinnern, dass ich im April, als die Entscheidung dann bekannt gegeben wurde, auch einen Kommentar dazu geschrieben habe, dass das ein sehr gutes Match sein kann zwischen ihm und den Skispringerinnen, weil beide kamen aus einer für ihre Verhältnisse schlechten Saison. Also die deutschen Skispringerinnen haben sich im letzten Winter enorm schwer getan, konnten nicht an die WM-Saison anknüpfen. Und das, was Kutins nordische Kombinierer auf die Schanze gebracht haben im letzten Winter, war nah an desaströs. Und deswegen war es jetzt gut, dass man auf beiden Seiten quasi diesen harten Cut gemacht hat und da jetzt zwei Parteien vereinigt hat, die zeigen müssen und hoffentlich auch zeigen wollen, dass sie es besser können. Und deswegen hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl und dieses Gespräch, was du mir da geschickt hast, das klang sehr, sehr positiv für mich. Vor allem hat mir gefallen, dass er herausgehoben hat, hey, ich sehe das als eine langfristige Geschichte, ich habe einen mehrjährigen Vertrag und ich möchte in dieser Zeit, wenn ich ihn jetzt richtig rezitiere, den Nationencup gewinnen.
Genau, jetzt nicht die
Diese Saison,
nächste
aber
Saison, sondern in seiner Amtszeit, in
ja.
der Periode, will man den Nationencup anvisieren und den gewinnen. Und das finde ich gut, ist ein gutes Ziel. Und das ist ja das, was wir immer sagen. Der Nationencup spielt in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle, ist aber für die Coaches vor allen Dingen extrem wichtig.
Und im Frauenskispringen, wir wissen das aus den letzten Jahren, brutal schwer zu
Ah ja,
gewinnen, weil
übel,
du mit
übel.
Österreich eine absolute Macht hast. Die Sloweninnen sind enorm stark. Dann huschen die Japanerinnen auch irgendwie mit. Du hast die Norwegerinnen. Also in dem
Richtig.
Feld sich zu behaupten und vor allem das zu schaffen, was dem deutschen Frauenskispringen in den letzten Jahren so gefehlt hat, dass du sagst, hey, wir haben nicht nur eine oder vielleicht zwei Top-Athletinnen, sondern wir haben vier. Die brauchst du nämlich, weil sonst holst du diesen Nationencup nicht. Und
Richtig.
das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen war ich auch so gespannt, ob er zumindest ein bisschen was rauslässt, was jetzt das Aufgebot für Lillehammer angeht. Und sagen wir es mal so, im Vergleich zu seinem österreichischen Landsmann Stefan Horngacher war er da ein bisschen auskunftsfreudiger.
Ja, Horngacher macht uns Arbeit, dass wir zwischen den Zeilen lesen müssen. Bei ihm können wir in den Zeilen lesen und er hat im Endeffekt die Aufstellung für Lillehammer ist, die steht. Also Katharina Schmid, Selina Freitag und Anna Holland,
Geborene
gebürtig
Rupprecht.
Anna, genau, richtig. Die sind fix. Eigentlich wäre auch Luisa Görlich Teil dieses Stammes. Also der Hauptstamm besteht eigentlich aus 4 Athletinnen. Aber Luisa Görlich, die ist noch auf dem Weg zurück. Die ist jetzt noch nicht so weit, dass sie im Endeffekt einsatzfähig ist. Wenn sie aber zurückkommt und wieder an ihrem alten Niveau anknüpft, ist sie im Endeffekt die 4. im Bunde, die dann gesetzt ist. So, für Lillehammer. Also 6 Plätze gibt's. Schmid, Freitag, Holland sind gesetzt. Juliane Seifert, die hat sich durch ihre Leistungen im Sommer für Lillehammer qualifiziert. Die lässt auch nicht locker. Die find's schon echt bewundernswert auch. Welche Frustrationstoleranz sie auch mitbringt, weil da waren schon auch echt schwere Phasen in ihrer Karriere dabei, aber sie denkt nicht ans Aufgeben, sie hat Spaß am Skispringen und hat sich durch gute Leistungen sowohl in den Wettkämpfen als auch in den Trainings für Lillehammer qualifiziert. Das gilt auch für Alvine Holz, eine ganz junge Springerin noch. Das ist auch ein Faktor, über den wir gleich noch sprechen. Auch sie hat sich für Lillehammer qualifiziert durch entsprechend gute Leistungen. Und dann hängt es jetzt davon ab, wer diesen 6. Platz kriegt, ob Agnes Reisch pünktlich zum Saisonstart komplett fit ist. Wenn sie komplett fit ist, sie ist es derzeit nicht ganz, aber es fehlt nicht viel, sagt Heinz Kutin. Wenn sie fit ist, wird Agnes Reisch den 6. Platz bekommen. Wenn nicht, wird Emily Torazza diesen Platz bekommen. Da findet dann aber auch eine Rotation statt. Also die ersten 5, die können wir im Endeffekt mehr oder weniger so einbuchen. Und Emily Torazza wird dann aber nach Asien mitfliegen und wird dort im Endeffekt für Agnes Reisch an den Start gehen, weil man bei Agnes Reisch einfach ein bisschen vorsichtig sein will und da auch ein bisschen Belastungssteuerung näher im Blick haben will, auf jeden Fall. Genau, dann müssen wir abwarten, natürlich, was passiert, wie und wann kommt Luisa Görlich konkret zurück, auf welchem Level, und sie wird dann durchaus auch wieder eine Rolle spielen, und dann ändern sich natürlich auch Aufstellungen und Formationen, aber das ist jetzt der Fahrplan im Endeffekt. Für die ersten Wochen finde ich auch gut, klar fixiert, klar festgelegt. Was ich bei den Männern noch vergessen hatte, es geht jetzt von der Keramik auf die Eisspur. Das ändert natürlich auch noch mal was. Und das ist ein wichtiger Faktor auch bei Horngacher gewesen, um zu sagen, ich will mich noch nicht festlegen, weil auch der Faktor mit dazu kommt, dass es jetzt auf die Eisspur geht. Bei den Damen ist die Ausgangslage anders und da steht, wie gesagt, steht das Team. Und ja, was ein wichtiger Teil auch ist, habe ich ihn auch gezielt darauf angesprochen, dass die jungen Athletinnen gefühlt diesen Sprung in den Weltcup-Stamm hat irgendwie nicht sollen sein. Selina Freitag mal ausgenommen, hat das irgendwie nicht funktioniert. Und das hat sich Heinz Kutin auch klar als Ziel gesetzt, dass die Brücke zwischen Nachwuchs und Weltcup-Mannschaft, die Lücke muss kleiner werden. Und zwar nicht so, dass die Weltcup-Mannschaft schlechter wird, sondern dass der Nachwuchs im Endeffekt da näher rankommt. Das ist ein weiterer zentraler Faktor und Punkt, den er in seiner Amtszeit dann auch umsetzen will. Genau.
Da hat er ja jetzt zumindest mit Alvine Holz, die fix ist, und Emily Torazza, 2 20-Jährige, also die da durchaus reinstechen könnten. Das wird dem ganzen Team sicherlich auch gut tun. Und was er ja auch hervorgehoben hat, ist, dass man ja öfter auch zusammen trainiert hat, dass man nicht strikt diese Leggingsgruppen so Eigenbrötler hat sein lassen, sondern er hat gesagt, ich schaue mir jetzt im Sommer erstmal alle an und mache mir mein eigenes Bild davon und dann schauen wir mal, wie sich es entwickelt.
Absolut, ja. Sehr guter Punkt auch, genau der richtige Ansatz, wie ich finde.
Ja, also das, was du jetzt so mitgebracht hast von der DSV-Einkleidung, das klingt erstmal sehr, sehr positiv, macht natürlich viel Hoffnung in Richtung, ja, nicht nur Saisonstart, sondern dann auch, wenn es um die großen Preise geht bei der Vierschanzentournee, aber natürlich insbesondere bei der nordischen Ski-WM. Und ich denke mal, so wie wir unsere Pappenheimer beim DSV kennen, Medaillen bei der nordischen Ski-WM, im Idealfall eine pro Event, werden da dann auch das Ziel sein in Trondheim.
Ja, haben sie sich so genau auch nicht drauf festgelegt, aber ja, muss es sein, also.
Unsere Bullshit-Bingo-Spieler freuen sich auf jeden Fall auf jede Erwähnung des Wortes WM-Norm.
Ja, gut. Die wird omnipräsent sein. Ich muss aber auch dazu sagen, bei dieser Einkleidung, Da geht es so hektisch zu, dass ich tatsächlich auch nicht bei jedem Gespräch dabei war. Also es kann gut sein, dass Horst Hüttel das Ganze klarer benannt hat, der Sportdirektor im nordischen Bereich. Muss ich nochmal reinhören. Ich habe diese ganzen Aufzeichnungen auch noch alle da. War auch sehr, sehr viel los jetzt mit der Einkleidung, mit Sölden. Ich bin nicht ganz gesund, man hört es glaube ich auch. Habe schon ein bisschen mit einer leichten Grippe auch zu kämpfen. Arbeite ich nach und ich höre bei Horst Hüttel nochmal rein. Der ist ja eher der Mann, der da letztlich die Zielvorgaben auch macht. Aber hey, der Fokus ist jetzt eher kurzfristig als mittel- und langfristig, weil sich gerade bei den Damen so viel geändert hat und ja, auch die Herren. Natürlich mit der Vier-Schanzentournee. Über die WM hat da noch gar keine gesprochen. Da ist natürlich die Tournee das große Thema und da, klar, sagt man will es gewinnen, aber es ist natürlich jetzt auch keine Essensausgabe, wo es heißt, welches Gericht hätte man denn gern? Der Laufzettel, bitte, nächste Station ist, hol dir den Vier-Schanzentournee-Sieg ab und dann gehst du zu den Interviews, sondern sind sich auch alle bewusst, sie wollen und sie werden alles dafür tun, aber dass es wahnsinnig schwer ist. Genau, ist bei allen auch ziemlich klar. Gut, noch irgendwas zur Einkleidung? Magst du noch irgendwas wissen? Ich glaube, für die Leute da draußen ist ganz interessant, dass Katharina Schmid ernsthaft mit dem Gedanken an Rücktritt beschäftigt war im Sommer. Sie hat sich laut eigenen Angaben auch länger Zeit als in einer regulären Sommerpause genommen, um die Dinge letztlich alle durchzugehen, ob sie noch will, ob es so noch Sinn macht aus ihrer Sicht. Also da hat die letzte Saison schon auch Spuren hinterlassen und sie sagt natürlich auch, seit sie 15 ist, ist sie in diesem Weltcup-Ding mit dabei. Ja. Und sie sagt, das ist ein Rad, das dreht und dreht und dreht und dreht und dreht. Und irgendwann ist man an dem Punkt, wo man sich wirklich überlegt und Gedanken macht, will ich überhaupt noch, tue ich mir das noch an? Sie hat dann für sich entschieden, dass sie es in Angriff nehmen will. Und dann kam da unser Heinzi wieder ins Spiel und hat mit dem Heinz viel geredet. Und das hat ihr so ein gutes Gefühl vermittelt, dass sie jetzt wieder Lust und Power und Energie hat, gleichzeitig aber unverkrampft und entspannt ist. Und sie sagt, es läuft ihr gerade so alles rein. Mal die Ergebnisse kennen wir ja. Das sind jetzt, glaube ich, 5, 6 Siege in Folge. Das ist schon ja, eine Ansage. Und sie macht einen total entspannten, gelösten Eindruck. Auch hier ist für mich mehr oder weniger klar, nach 2026 nimmt die Brettel und hängt sie an den Nagel. Mein Gefühl.
Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich habe da noch eine etwas andere Theorie, aber das hängt okay mit dem Thema zusammen, was ich mitgebracht habe.
Dann gehen wir doch mal zu dir rüber. Du warst in der Lenzer Heide in der Schweiz, Forum Nordicum. Wir beide wissen natürlich, was es ist, aber ich glaube, für all die da draußen, nimm doch die Leute mal mit. Wie genau ist das? Was kann man sich darunter vorstellen?
Also das Forum Nordicum ist im Prinzip eine Interessensgemeinschaft von Journalisten, die über die nordischen Skisportarten berichtet. Das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen ausgedehnt. Also mittlerweile haben wir auch Themen aus dem Biathlon-Bereich da. Jetzt in diesem Jahr war zum ersten Mal auch der Rodelverband mit da. Die Alpinen sind so teilweise auch integriert. Und im Grunde genommen ist es daraus entstanden, dass drei Journalisten Anfang der 1980er Jahre unzufrieden waren mit dem, was sie in Informationen bekommen haben, sei es von den Weltverbänden, sei es von den nationalen Verbänden, auch von den Sportlern, und gesagt haben, hey, zusammen sind wir stärker, als wenn wir einzeln danach fragen. Wir gründen jetzt dieses Forum zum jährlichen Austausch. Und das gab es jetzt schon zum 45. Mal. Also es ist eine sehr traditionsreiche Veranstaltung. Es sind auch einige alte Haudegen dabei. Also es ist ein ganz interessanter Mix aus jung, alt, männlich, weiblich. Und ja, im Grunde genommen ist es so eine Themenbörse, auch sehr gut zum Netzwerken geeignet. Also man lernt da sehr, sehr viele verschiedene spannende Leute kennen. Und die Veranstaltungstage sind reich gefüllt mit Präsentationen, mit Diskussionen, sind auch immer wieder Vertreter aus den einzelnen Verbänden da und stellen vor, was es Neues gibt. Jetzt in diesem Fall war Sandro Pertile da und hat einen halbstündigen Vortrag darüber gehalten, was wir denn im Skispringen so an Neuerungen zu erwarten haben. Teilweise war es so ein bisschen bekannt, aber er hatte auch so das eine oder andere Überraschungsei dabei, wo ich während des Vortrags gar nicht mal so aufgeschreckt bin, aber als ich es mir jetzt im Nachhinein nochmal nachgearbeitet habe, dann dachte, oh, Das wird ein ganz schöner Einschnitt für das Skispringen sein.
Okay, dann gehen wir doch die Punkte durch. Mit was magst du anfangen?
Also das Größte und Aufsehenserregendste und was sicherlich sehr viel diskutiert werden wird, ich habe so das Gefühl, das dringt jetzt erst zu den Leuten durch, ist, dass die FIS schon im Frühjahr beschlossen hat und das jetzt erst nach außen kommuniziert hat, dass man analog zum Biathlon und auch zum Skilanglauf oder der nordischen Kombination nur noch eine Weltcup-Serie machen möchte. Sprich, Männer und Frauen sollen in mittelfristiger Zukunft den kompletten Winter gemeinsam bestreiten. Und dazu hat man sich jetzt quasi so einen Drei-Stufen-Plan zurechtgelegt. Wir sind schon in der ersten Stufe. Es hat damit angefangen, dass das Mixteam in Klingenthal von dem FIS-Staff betreut wurde, was für die Männer zuständig ist. Und damit kommen wir zu dem, was ich vorhin angedeutet habe, dass das auch im Winter so sein wird. Denn die Mixteams sind ja jetzt auch im Weltcup wieder zurück. Wir fangen an mit einem in Lillehammer, haben dann noch eins in Willingen und in Lake Placid, also schon mal drei statt null im letzten Winter. Und was damit eben zusammenhängt, ist, dass in diesem Winter 7 von 15 Weltcup-Stationen bei den Frauen gemeinsam mit den Männern absolviert werden. Das ist ja über 50%-Quote. Das kennen wir auch ganz anders. Und was damit auch einhergeht, ist, dass man eben den, sagen wir mal, Verwaltungsapparat verkleinert. Weil jetzt gibt es ein Team, was sich um den Frauenweltcup kümmert und es gibt ein Team, was sich um den Männerweltcup kümmert. Und das wird jetzt in dieser Saison letztmalig so sein, weil danach Sandro Pertile quasi der Alleinherrscher im Skispringen sein wird. Sprich, Chika Yoshida, die jetzt die Renndirektorin bei den Frauen ist, sehr umstritten auch, weil sie ja nicht zuletzt es zu selten geschafft hat, abgesagte Wettkämpfe nachholen zu lassen, quasi, dass die dann im Frühjahr zumindest nicht mehr in der Position sein wird, in der sie jetzt sein wird. Das hat er selber in diesem Vortrag so nicht gesagt, aber das geht ja damit einher, dass er dann quasi das Sagen hat. In der Saison darauf wird es dann so sein, dass noch mehr Events zusammen organisiert werden. Eben 10 aus 17 ist der aktuelle Plan. Und eben nur noch dieses eine Gespann das Ganze organisiert. Und dann im dritten Schritt 2026, 2027 sämtliche Stationen zusammen absolviert werden. Das ist der aktuelle Plan. Und er hat in dem Zusammenhang auch klipp und klar gesagt, das wird dann die Saison sein, wo wir erstmalig die Verschanzentournee für die Frauen erleben werden. Also nicht wie ursprünglich im April 2022 festgelegt, 2023, 2024 und auch nicht 2024, 2025, sondern erst 2026, 2027, also erst nach den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina.
Okay. Ansage, Ansage. Ich find's gut, ich find's super.
Ich nehme an, das rührt auch aus deinem Erfahrungsschatz aus dem Biathlon daher.
Absolut, absolut. Das ist ein einziges Erfolgsmodell. Und um endlich das Damen-Skispringen dem Herren-Skispringen wirklich näher zu bringen, ist das der einzige Schritt, der meiner Meinung nach funktioniert.
Das war auch die Motivation oder die Begründung, dass sie gesagt haben, wir sehen das Potenzial in dem Bereich, wir möchten das voll ausschöpfen und wir möchten vor allem das Medieninteresse erhöhen. Er hat es zum Glück einschränkend gesagt, weil mir war das insgesamt zu positiv. Er hat zum Glück noch gesagt, wir wissen, dass das mit Herausforderungen verbunden ist, die man wirklich nicht außer Acht lassen darf, weil du hast natürlich nicht mehr die Möglichkeit, Wettkämpfe parallel stattfinden zu lassen. Du musst zusehen, dass du Sendefenster bei den TV-Stationen kriegst. Und du musst vor allem Rücksicht auf die Veranstalter nehmen, weil für die es natürlich ein viel höherer Kostenaufwand ist, diese Doppel-Events zu organisieren. Sprich, Finanzschwächere werden automatisch rausfallen. Und zweitens, musst du natürlich auch dafür sorgen, dass du entsprechend viele freiwillige Helfer an Land ziehst. Und für die werden es noch mehr Arbeitsstunden als ohnehin schon. Und das sehe ich kritisch. Nein, wenn man so ein bisschen rumkommt und mit Veranstaltern spricht, man hört immer wieder, dass es immer schwieriger wird, die Leute dafür zu begeistern, gerade wenn es nicht entlohnt wird.
Ja,
Stell dich
ja.
8 Stunden im Schneegestöber an die Schanze und im schlimmsten Fall hast du dann trotzdem eine Absage, macht keiner gerne. Und die ganze Skibranche leidet ja aktuell darunter, dass die Kosten enorm gestiegen sind, dass die Sponsoren zurückziehen. Und deswegen habe ich so ein bisschen
Ja,
Bauchschmerzen damit, ehrlicherweise.
kann ich aus der Perspektive verstehen, aus der anderen Sicht. Aber wenn du jetzt mal alles, was du an Ressourcen fürs Skispringen hast, das liegt alles in diesem einen Topf. Für die Damen und für die Herren. Bisher musstest du aus dem Topf einen Teil für die Herren rausnehmen und einen Teil für die Damen rausnehmen. Was alles, was Organisatorisches angeht, was Finanzierungen angeht und so weiter. Das bündelst du jetzt aber natürlich. Die Struktur wird dadurch doch effizienter. Du hast es vorhin schon angesprochen. Dieser ganze Betreuungsapparat, der bisher an 2 Stationen tätig sein muss, ist jetzt an einer Station tätig. Da geht es auch um Logistik, da geht es um personellen Aufwand, Schanze präparieren, Stadionsprecher. Hast du bisher alles zweimal gebraucht?
Ja.
Einmal an Ort X, einmal an Ort Y. Das heißt, insgesamt wird deine Struktur ja eigentlich schlanker. Und wenn du das organisatorisch gut hinkriegst, dann kann das Thema Finanzierung und auch Personal, man kann auch Personal von A nach B, wo die bisher an 2 Stellen Personal benötigt wurde, wird jetzt an einer Stelle Personal benötigt. Also ich verstehe, was du meinst und natürlich ist das mit Risiken auch verbunden, sehe ich schon auch. Aber ich glaube, dass man in Summe jetzt ein schlankeres System hat und damit eigentlich auch besser fahren müsste, wenn man es gut umsetzt.
Ich habe halt meine Bauchschmerzen aus Doppelveranstaltungen, die ich selber schon mitgemacht habe. Wir haben es oft genug erlebt, serviert die Frauen als Appetizer für die Männer, die Zuschauer kommen später. Lass die Frauen nach den Männern starten, die Zuschauer gehen nach den Männern nach Hause. Und so oder so, wenn es jetzt wetterbedingt Probleme gibt, wer leidet dann im Zweifel darunter? Also so gesehen engst du dir die Spielräume auch bei der Organisation dahingehend weiter ein. Und ich finde es auch irgendwie schwer vorstellbar, dass zum Beispiel so ein Ort wie Ljubno, der eine feste Institution im Frauenweltcup ist, seit Jahren die besten Zuschauerzahlen hat, die haben letztes Jahr einen Rekord geknackt mit über 10.000 Zuschauern am Veranstaltungstag. Der ist dann auf einmal weg. Weil die werden es sich sicherlich nicht leisten können, einen Doppelweltcup zu veranstalten. Und was noch aus meiner Sicht auch hinzukommt, wir beklagen uns sowieso schon, dass so wenig Vielfalt im Kalender ist. Sagen wir, wir sehen jedes Jahr dieselben Stationen. Das wird jetzt dadurch ja noch weiter verschärft, dadurch, dass du auch dem Frauenkalender dieses besondere Etwas nimmst. Sei es Ljubno, sei es Sau, selbst Hinsenbach, so komisch die Schanze auch sein mag. Und das. Da bin ich irgendwie kein großer Fan von. Und für mich klingt das auch so, wie jetzt im Falle der Telemark-Regelungen. Das ist jetzt halt von der FIS-Spitze so beschlossen worden, ohne dass man sich darüber Gedanken macht, was das eigentlich dann auch für die Veranstalter bedeutet. Weil auch damit engst du ja den Spielraum weiter ein. Die Kandidaten, die so ein Event organisieren können, die werden jetzt automatisch weniger. Und ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Also ich finde es gut, dass man sich jetzt auch mal traut zu sagen, hey, wir packen das jetzt an, wir sehen vor allem das Potenzial und sagen nicht, ja, Frauenskispringen ist marketingmäßig eine 1, während die Männer eine 10 sind. Aber dass es gleich diesen Radikalschlag dann geben muss, ich weiß nicht. Mir hat das Ding zu viele Risiken und Unwägbarkeiten.
Ja, ich verstehe deine Punkte. Sehe ich schon auch. Aber ja. Willst du es so weiterlaufen lassen wie bisher? Weiß ich halt auch nicht, ob das die Lösung ist.
Nein, natürlich nicht. Ich finde, das und was es auch noch brauchen, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, ist das Thema Normalschanzenspringen. Warum gibt es bei den Männern keine Normalschanzenspringen? Weil die Zuschauer sagen, ja, nicht interessant. TV-Stationen sagen auch, macht es irgendwie nicht her. Aber im Frauenskispringen brauchst du die Normalschanzen. Einfach um die jüngeren Athletinnen, wie jetzt zum Beispiel Alwine Holz, Emily Torrazza, nur als 2 Beispiele dann irgendwie ranzuführen und an manchen Weltcuporten, wenn man sich jetzt darauf einigt, wir übernehmen die bei den Männern, sind die ja gar nicht möglich, weil es da keine Normalschanzen gibt irgendwo. Und das ist noch eine zusätzliche Gefahr. Aber natürlich, so vieles, wie wir in den letzten Jahren zu kritisieren hatten, musste es da irgendwie eine Veränderung geben. Man soll mich jetzt auch nicht falsch verstehen. Ich will dem Ding eine Chance geben, nur aktuell sind es mir, wie gesagt, noch zu viele Fragen und Unwägbarkeiten.
Es ist halt ein radikaler Schnitt, zu
Ja.
sagen, dass man innerhalb von 3 Jahren eine Komplettintegration vollzogen haben will. Also, warum man nicht hergeht und sagt, lasst uns die Zahl deutlich erhöhen. Und dann machen wir danach mal Kassensturz und schauen, wie ist es denn gelaufen? Wie geht es den Veranstaltern damit? Wie geht es den Sportlern damit? Was ist mit den Zuschauerzahlen? Wie ist es mit den TV-Slots in einer recht großen Summe? Dass man sagt, erstmal 2 Drittel machen und dann machen wir Inventur und dann schauen wir, wie die Lage ist. Aber gleich immer diese Maximalansätze sehe ich schon auch, dass ich's ein bisschen, ja, vielleicht ist es zu voreilig. Aber gib mal dem Ding eine Chance. Ich meine, wir werden es jetzt eh nicht mehr ändern und zurückdrehen, aber natürlich genau im Blick behalten, ne?
Ja, aber deswegen stach das jetzt für mich im Nachhinein so heraus, weil das ja vorher, zumindest habe ich es nicht mitbekommen und ich beschäftige mich ja relativ viel damit, nirgendwo Thema war.
Ja,
Und dann
absolut.
ist das ein Block von der Präsentation von Pertele, in diesem ja doch erlesenen Kreis, was wir da geboten bekommen haben. Und ich habe das Gefühl, das kommt jetzt auch erst in der Medienlandschaft so richtig an. Dass man da Dinge drüber liest. In Polen hat man sich da auch schon die Köpfe drüber heiß geredet. Das fand ich ganz interessant zu beobachten. Aber es war immer konstruktiv. Nicht irgendwie sagen, wir finden das den allerletzten Müll, sondern schon auch mit Bedacht darauf hingewiesen, das Ding hat schon so seine Schwächen. Und das finde ich in erster Linie positiv, weil das wäre das Einfachste gewesen zu sagen, oh Gott, jetzt wieder Gleichberechtigung, Hashtag MeToo und das ist ja eh alles doof und woke und was auch immer, sondern man hat da schon drauf geguckt, hey, was hat man da eigentlich vor und wie kann das überhaupt funktionieren?
Absolut. Ja, spannend. Was war denn sonst noch Neues mit dabei?
Ja, was natürlich ein Thema war einerseits auch diese Telemarktdiskussion, die haben wir ja jetzt bei der Einkleidung schon diskutiert gehabt. Es gab auch noch mal, das war fast schon amüsant, einen Rückblick auf den Kobayashi-Stunt. Wurde auch noch mal thematisiert, war ja auch beim DSV großes Thema, habe ich mitbekommen. Wo dann jetzt auch bei der FIS schon so die Tendenz dazu hingeht, zu sagen, okay, im nächsten Frühjahr werden wir dann erlauben, dass Skiflugschanzen wieder größer gebaut werden dürfen, dass auch dann auf den Schanzen ein neuer Weltrekord aufgestellt werden kann. Ist jetzt schwierig vorauszusagen, von was für einer Dimension man da jetzt spricht, aber ich denke mal, so die 260 Meter sind dann in nicht allzu ferner Zukunft auf jeden Fall möglich. Es gab dann noch ein, wie ich fand, sehr tristes Update von der Baustelle in Val di Fiemme.
Olympiaschanze für alle da draußen.
Ja, und ja, die erste und einzige Weltcup-Absage für den kommenden Winter. Da haben wir ja jetzt ein freies Wochenende geschenkt bekommen, wo ich mich dann schon gefragt habe, also dass man da überhaupt drüber nachgedacht hat, im kommenden Winter irgendwas auszurichten. Also ich würde sagen, die Dinger sind vielleicht zu einem Drittel fertig aktuell. Und sollen bis April 2024 fertiggestellt werden, was mir auch schwer zu glauben fällt, wenn man davon ausgeht, dass es nur einen normalen Winter gibt, wo man jetzt nicht nonstop durcharbeiten kann. Also da bin ich gespannt drauf. Es soll dann im nächsten Sommer ein Nordic Summer Festival geben, Mitte September, wo zusammen dann organisiert werden ein Skisprung Sommer Grand Prix Wochenende. Und nordische Kombination, um das quasi als Olympia-Generalprobe zu nehmen. Wäre natürlich schön, wenn das klappt. Ich glaube aber erst, dass es klappt, wenn es dann tatsächlich soweit ist, so wie ich da bei diesen Dingen gerne skeptisch bin. Und das zweite große, wirklich große Thema war natürlich, was jetzt im Materialbereich auf die Athleten zukommt, sprich die neue Anzugkontrolle und Limitierung. Da gab es ja im Sommer Grand Prix schon den ersten Vorgriff drauf. Ihr habt das vielleicht in Klingenthal gesehen, dass die Athleten quasi ja, gescannt wurden, beziehungsweise deren Anzüge. Und das ist ja schon ein ziemlich, ziemlich radikaler Einschnitt, wenn man sich das mal vor Augen führt, dass man sagt, okay, wir begrenzen einerseits die Anzahl der Anzüge, die verwendet werden dürfen. Wir können das jetzt gleich mal anhand der aktuellen Saison so ein bisschen erklären, dann ist es, glaube ich, ganz plastisch. Und wir markieren die Anzüge auch, dass die Kontrolleure zu jeder Zeit wissen, wer trägt welchen Anzug und wie viele dürfte er dann im Laufe der Saison noch verwenden. Und ich würde die Saison einfach mal durchgehen, dass wir es mal einmal Schritt für Schritt erklärt haben, dass auch jeder weiß, worum es denn jetzt geht. Es ist nämlich so, dass zu Saisonbeginn drei Anzüge pro Athlet verwendet werden dürfen und dann noch für jede Weltcup-Periode. Das heißt, für den Weltcup an sich sind es erstmal 7 Stück dann logischerweise und hinzu kommt dann noch die nordische Ski-WM, bei denen nochmal 2 Anzüge mit in den Pool reingebracht werden. Also das ist limitiert und man darf auch nur noch einen Anzug pro Wettkampftag benutzen. Also du kannst als Springer nicht mehr sagen, ach, jetzt nach dem ersten Durchgang kein gutes Gefühl mit dem Anzug gehabt, ich ziehe mir jetzt im zweiten einen anderen. Also das geht auch nicht, es sei denn, der Anzug ist irgendwie kaputt, aber auch das wird ja dann kontrolliert. Und damit ihr euch da eine Vorstellung machen könnt, was das für die Springer eigentlich bedeutet, rechnet mal damit, dass so ein Sprunganzug 600 € kostet in der Anschaffung. Also 6 mal 9 oder 10, je nach Saison, dann wisst ihr ungefähr, was allein in dem Bereich auf die Springer zukommt. Und das ist natürlich vor allem für die kleinen Nationen ja schon eine finanzielle Belastung. Für die großen Nationen aber war es bislang kein Thema, denn Marius Lindwig sagt zum Beispiel, ich habe in der letzten Saison etwa 20 Anzüge benutzt. Also in dem Bereich möchte man die großen und die kleinen Nationen schon mal zueinander bringen. Sandro Pertile hat sogar gesagt, dass Springer ihm gegenüber gesagt haben, dass sie im letzten Winter zwischen 40 und 50 Anzüge benutzt haben.
Okay. Ansage.
Also da kann man jetzt auch nicht mehr davon sprechen, dass Skispringen irgendwie ein Breitensport wäre oder für jedermann
Nee.
bezahlbar, sondern da kommt schon echt ein ordentliches Sümmchen zusammen. Was natürlich damit einhergeht, ist, dass man Kosten spart, logischerweise, weil ja weniger Anzüge einfach bestellt werden von den großen Nationen und es wird natürlich auch weniger Material verbraucht, was ja im ersten Sinne erstmal gut ist, weil es wird weniger hergestellt, was hinterher dann auch weggeschmissen wird. Ist sicherlich nicht allzu blöd. Und was dann natürlich damit einhergeht, ist diese neue Kontrolle, die es jetzt gibt, weil jeder Anzug muss erstmal dem Kontrolleur quasi vorgelegt werden. Der inspiziert den und packt dann insgesamt 7 Mikrochips an die Innenseite, dass er auch jedes Anzugteil kontrollieren kann. Denn du kannst ja theoretisch einen Ärmel abnehmen quasi und dann einen anderen Anzug
Naja,
annehmen. Also wird nicht nur der Anzug an sich kontrolliert, sondern auch die einzelnen Teile, die es dann gibt. Das Ganze passiert mit einer Thermopresse und diese Chipdaten werden dann in eine Software eingepflegt, dass der Kontrolleur zu jeder Zeit weiß, wie viele Einzelteile und Sprunganzüge jetzt verwendet werden. Und was ich durchaus sehe, dass das ein großer Vorteil ist, ist, dass die Kontrolle dadurch ein Stück weit weniger subjektiv wird, also dass der Faktor Mensch da reduziert wird, denn du hast jetzt durch diese Daten einen weiteren objektiven Faktor und schließt damit auch Raum für Spekulationen, die es in den letzten Jahren immer wieder gegeben hat, dass hier geschummelt wird und dort geschummelt wird, sondern jetzt hast du halt eigentlich wie Anfang der 2000er so ein klassisches Überwachungssystem, wo du zu jeder Zeit weißt, wie denn eigentlich der aktuelle Stand der Dinge ist. Ist ein großer Einschnitt für die Athleten, logischerweise. Man muss sich jetzt auch überlegen, hey, wie gehe ich die Saison eigentlich an? Wann bringe ich einen neuen Anzug in den Pool? Schöpfe ich das Ding überhaupt aus? Und wie gehe ich die ganze Sache an? Aber auch da, ich würde dem Ganzen erstmal eine Chance geben und schauen, wie es denn funktioniert. Und also wenn man ganz mal, selbst die 20 Anzüge hört sich für mich für den Winter schon nach sehr, sehr viel an. Von 40 oder 50 brauchen wir da ja gar nicht reden.
Ja, ich sehe schon. Spannende Thematik, wenn man jetzt auch mal die verschiedenen Anzahlen hört, ja, dann hat man es tatsächlich auch so vor Augen. War ja bisher kein Thema. Dann hat man halt einen anderen genommen, wenn man mit dem einen nicht so zufrieden war. dass man sich da jetzt anpassen, umstellen muss. Ja, finde ich schon interessant. Also da hat Wellinger auch was dazu gesagt, hat doch gesagt, ah, da hoffen sie sich schon auch an manchen Stellen ein bisschen entgegenkommen, weil diese Anzüge, die werden ja auch ganz normal in einen Koffer gepackt. Und dann werden die von A nach B und hier und da transportiert. Die sind natürlich auch in der freien Witterung natürlich auch äußeren Einflüssen einfach auch ausgesetzt. Also er sieht das schon auch ein bisschen skeptisch und hofft, dass da ein bisschen Spielraum an manchen Stellen eventuell auch gegeben wird. Aber ja, wie es dann am Ende des Tages sich gestaltet, kann natürlich auch sein, dass wir das jetzt erwähnen und dass das in einem Jahr überhaupt kein Thema mehr ist. Kann aber auch ein Riesenthema werden. Wissen wir nicht. Ja, kann beides sein, in beide Richtungen.
Ja, also man hört da aber schon noch so ein bisschen raus, dass er ja auch wirklich aus einer komfortablen Situation kommt, weil er könnte schon einer sein, der, sagen wir mal, im höheren Regal angesiedelt ist, was die Anzahl der Sprunganzüge angeht. Und ja, jetzt mal plakativ als Beispiel, ein Springer aus einer schwächeren Nation, also sei es selbst Frankreich oder so, die träumen da, glaube ich, von im Winter irgendwie 20 Anzüge oder so zu benutzen. Die wären, glaube ich, froh, wenn sie im Laufe des Winters an die 10 überhaupt rankommen. Das ist nämlich, obwohl es dieses Limit ja gibt, ist das ja nicht gesetzt, dass du das dann auch automatisch erreichst. Es hängt ja immer davon ab, wie viel Budget hast du zur Verfügung, vielleicht auch sogar, wie viel Preisgeld erspringst du überhaupt. Und so gesehen ist es auf jeden Fall mal ein spannender Ansatz, dass man sagt, okay, man bringt zumindest in der Hinsicht die starken und schwächeren Nationen näher beieinander und der Faktor Athlet wird in dem Sinne ja auch erhöht.
Absolut, absolut. Also, ja, spannendes Thema. Also, liegt jetzt in der Theorie auf dem Papier da, wie es dann am Ende des Tages ist. Auch was anderes wie die Bewertung der Landung. Ich glaube, das können wir uns genau vorstellen. Aber das sind so Dinge, die auch hinter den Kulissen hauptsächlich stattfinden. Wie die sich dann vor den Kulissen auswirken, das wird das spannende Thema sein.
Ich bin auch gespannt, wie transparent man da tatsächlich ist. Also, ich finde den Grad schmal, dass man sagt, man muss den Zuschauer mitnehmen. Irgendwo ja, weil sonst hast du wieder das Problem, dass die Sportart nicht verstanden wird. Aber es wäre zumindest wichtig, uns Medienvertreter da irgendwie mit ins Boot zu nehmen, dass man über diese Kanäle dann die Möglichkeit hat, das an den Fan auch weiterzugeben und zu beleuchten.
Unbedingt. Ja, sehe ich auch so. Gut. Hast du sonst noch irgendwelche wirklich spannenden Punkte mitgebracht?
Von Sandro Pertile tatsächlich nicht. Das vielleicht noch als Zusatzinfo. Es gibt in abgewandelter Form das Reglement auch für die nordische Kombination, weil da immer die Frage gestellt wird, wie läuft das da eigentlich? Bei denen ist es dann so, dass es in der ersten Periode 3 Anzüge gibt und dann 2 weitere für den Saisonverlauf, einfach weil der Weltcup ein bisschen anders strukturiert ist. Und meines Wissens dann auch für die Weltmeisterschaft noch 2. Für die Spielspringerinnen, wenn ich ihn richtig verstanden habe, wird es tatsächlich 1:1 so übernommen. Also bei denen gilt dann auch diese Maximalanzahl von 9 jetzt in der kommenden Saison. In der Olympiasaison, das als Funfact noch, sind es dann 10, weil du für die Olympischen Spiele sogar 3 statt 2 Anzüge reinbringen darfst. Mhm. Hat auch den Hintergrund, dass bei Olympia ja keine Sponsorenlogos angebracht werden dürfen. Das heißt, die normalen Weltcup-Anzüge kämen da gar nicht in Frage.
Ja, klingt plausibel. Gut, ja, spannend, spannend. War mal gut unterwegs, mein Lieber. Haben wir gut Informationen eingesammelt.
Das würde ich sagen. Wir sind auf jeden Fall jetzt ein ganzes Stückchen schlauer vor dem Saisonstart und wir hoffen natürlich, ihr da draußen auch.
Absolut. Also von meiner Seite aus, ich habe nichts mehr auf meiner Liste stehen. Hast du noch was?
Ich bin auch fertig für heute.
Ja, und pünktlich jetzt will die Stimme auch nicht mehr. Ich lege mich auch mal wieder zurück in mein Bettchen und kuriere mich aus, dass ich dann zu unserer Saisonvorschau, die es natürlich auch noch geben wird, dann aus sportlicher Perspektive, dass wir da natürlich dann alle komplett fit sind. Wie, in welcher Form und wann wir uns damit melden, das besprechen wir noch unter uns. Ihr könnt euch aber sicher sein, Es wird vor Lillehammer passieren. Das ist am 22. November. Da geht nämlich die neue Saison im Skispringen los. Und da werdet ihr rechtzeitig von uns sportlich auf den neuesten Stand gebracht. Was sind unsere Ideen? Was hat sich sportlich im Sommer getan? Was sind unsere Prognosen in Richtung neuer Saison? Gut, haben wir es dann, oder?
Ich denke schon.
Dann herzlichen Dank, lieber Luis. Vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Und ich bin jetzt heute mal so frei, weil ich es vorhin ja schon, unser Motto vorhin schon ins Spiel gebracht habe, mache ich es auch jetzt ganz am Ende. Vielen Dank. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Folgt uns, gebt uns Likes, Bewertungen, hilft uns alles. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Fliegt's, soweit's geht.